Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Auch in über 300 Episoden ist mein Name noch immer Marc Ohrendorf. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich spreche heute mit Carsten Muth. Hallo Carsten.
Hallo Marc.
Carsten, du bist General Counsel bei
der Seal Network SE in Hamburg.
Die man jetzt nicht unbedingt kennt, aber wenn du ein paar Markennamen von euch sagst, wird man wahrscheinlich eine Idee bekommen.
Ja, insbesondere die an Lotto Interessierten kennen Lotto 24 vielleicht. Tipp 24 ist auch eine Marke von uns und ja, seit ein paar Jahren eben auch neuere Produkte wie Traumhaus Verlosung und zuletzt auch die Traumauto Verlosung und Freiheit Plus sind okay. Bekannte Marken in Deutschland.
Also Traumhausverlosung haben wir im Vorgespräch festgestellt, habt ihr mich auch schon mal mitbekommen, habe ich auch schon mal ein Los gekauft. Gehen wir nachher nochmal drauf ein, was ihr genau macht, aber erstmal ein bisschen zu deinem Werdegang. Wie kamst du zu Jura?
Gute Frage. Ich muss zugeben, es war nicht mein primärer Wunsch, schon immer Jurist zu werden. Es hat sich so ein bisschen dran ergeben, ich war immer an Politik und auch Demokratie, Grundsätze, Prinzipien interessiert und Europa hat mich fasziniert und die juristischen Hintergründe fand ich auch immer sehr interessant und insofern habe ich dann einfach mal angefangen, Jura zu studieren und ja, und das wurde dann immer interessanter und bin auch dabei geblieben und ja. So ist es am Ende dazu gekommen. Ich habe in Frankfurt angefangen zu studieren, war dann auch in Paris für ein Auslandsjahr und bin dann aber wieder zurück nach Frankfurt, habe dort mein Examen gemacht, auch mein Referendariat in Hessen gemacht und bin dann aber für meinen ersten Job dann nach Hamburg gezogen und seit 2005 in Hamburg.
Kommst du aus der Frankfurter Gegend oder woher kamst du Frankfurt?
Ja, genau.
Okay.
Genau.
Ja. Weißt du noch, wie das damals war? Also viele unserer Zuhörenden sind jetzt im Referendariat. Heutzutage ist die Zeit natürlich mit KI und einem anderen Markt schon auch eine andere. Gehen wir auch nachher nochmal drauf ein. Aber wie das für dich damals war, dass du dir überlegt hast, werde ich jetzt Richter, werde ich Anwalt, gehe ich in-house? Was waren da deine Gedanken damals?
Ja, ich weiß nicht, wie es den meisten geht, aber ich glaube am Anfang, also ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht, was am Ende als Berufsbild rauskommen könnte. Also Richter oder ja, der öffentlich-rechtliche Bereich, das war nicht so in meinem Fokus und nicht so im Interesse. Ich würde jetzt schon mal sagen, wenn ich jetzt zurückblicken würde, dass es dann schon eher Anwalt und Unternehmensjurist war, was so für mich da als Möglichkeiten und als Ziel eigentlich eher vor Augen war. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich das so in den ersten 4, 5 Semestern schon so ganz klar wusste, sondern ich fand erstmal interessant das generalistische Studium, also zum einen interessant, zum anderen natürlich auch durchaus herausfordernd. Ich habe relativ schnell, wenn ich jetzt eben zurückblicke, mir dann auch so ein bisschen vielleicht dieses Tal in der Mitte, wo man so natürlich dann auch ein bisschen vielleicht mal hinterfragt, ob das die richtige Studienwahl war, habe ich mir dann so ein bisschen mit dem Sachverhalt versucht anzureichern und noch interessanter zu machen und habe mich dann eben auf diesen IT- und Datenschutzbereich konzentriert. Überhaupt nicht examensrelevant, aber einfach spannend. Und ja, das war eigentlich so für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das ist das, was mich irgendwie fasziniert und wo ich auch dabei bleiben will. Und da wusste ich dann schon so im 6. Semester, dass ich IT-Recht, Datenschutzrecht, E-Commerce, dass das so das Thema ist, was ich machen möchte.
Und hast du dann im Referendariat überlegt, aus welcher Sichtweise sozusagen oder wie kam es dann?
Nee, war wirklich dieses, das weiß ich wirklich noch so im 4., 5., 6. Semester, dass es dann halt auch Richtung Examen ging und eben auch, dann kommen ja diese herausfordernden Zeiten und ich habe dann nochmal so einen Break gemacht, einmal eben dieses Auslandsjahr in Frankreich, aber eben auch mit eben den Themen in Seminaren. Wir hatten damals in Frankfurt eben noch den Professor Simitis, einer der Koryphäen im Datenschutzrecht, vielleicht sogar weltweit, weil man sagt ja, das Datenschutzrecht ist irgendwie in Deutschland erfunden worden, vielleicht sogar in Hessen, und das waren einfach Themen, die mich damals fasziniert haben. Ich habe dann mein Studium auch finanziert mit einem Nebenjob in der IT-Administration, weil die einfach auch deutlich besser bezahlt war als der Nebenjob beim Anwalt.
Ja.
Und so kam das dann, dass einfach der Sachverhalt, das habe ich dann eben auch festgestellt im Referendariat, ich habe bei Linklaters im grünen Bereich im IT-Recht mein Referendariat gemacht, dass eben auch eben diese Sachverhaltskenntnis im IT-Bereich, Datenschutzbereich dann durchaus auch eine Nische ist, die man besetzen kann. Damals war das noch ein bisschen besonders. Und wie gesagt, auch nicht examensrelevant. Aber das ist ja wie mit allem. Also wenn einem was interessiert, dann fällt es einem auch nicht so schwer, dann ein bisschen zusätzlich was zu machen.
Und dein Berufseinstieg war dann wo?
Der war bei AOL in Hamburg hier und auch als Unternehmensjurist eben. Dort habe ich mein Referendariat, meine Wahlstation
so kam
im Unternehmen
dann
gemacht.
Ah, ja.
Und das hat mir sehr gefallen. Chef war gut, Team war gut und fiel mir sehr leicht, dann da zu sagen, ja.
Und wie kamst du dann zu Siehl?
Ja, das war auch so eine dieser Situationen im Leben, wo man dann im Nachhinein sagt, wie es manchmal passieren kann. Ich wurde von einem Headhunter angesprochen, der mich darauf hinwies, dass in Hamburg ein Unternehmen einen Juristen sucht, Schwerpunkt Verwaltungsrecht, Verwaltungsprozessrecht, Glücksspielrecht. Und ich dann erstmal ganz offen und ehrlich geantwortet habe und gesagt habe, also das ist nicht das, was ich kann, ist auch nicht das, was ich will. Insofern erstmal abgesagt habe oder zumindest hinterfragt habe, warum er denn auf mich käme. Der war aber relativ überzeugend oder überzeugt, dass ich da passen könnte und sagte einfach, vergiss mal die ganze Stellenbeschreibung, geh mal hin, sprich mal mit den Menschen dort. Und das hat mich dann am Ende auch wirklich überzeugt. Ich weiß noch, das war innerhalb von einer Woche 3 Gespräche mit 6 verschiedenen Stakeholdern im Unternehmen und am Freitag hatte ich den unterschriebenen Arbeitsvertrag im Briefkasten. Und das hat mich einfach überzeugt. Dann den Wechsel, der Headhunter sagte damals noch so schön, den Sidestep ins Glücksspiel zu wagen. Und ich muss sagen, es war ja wahrscheinlich die beste berufliche Entscheidung, die ich treffen hätte können und getroffen habe.
Cool.
Und bin jetzt auch seit über 15 Jahren hier im Unternehmen.
Ah ja, okay. Das ist auch eine lange Zeit.
Das ist eine lange Zeit.
Viel gesehen.
Sage ich auch immer ganz offen. Also vor 15 Jahren habe ich immer gedacht, also wer 15 Jahre in einem Unternehmen bleibt, der ist so ein bisschen träge geworden und hat sich irgendwie abgefunden mit der Routine. Da kann ich aber einfach sagen, Siehl garantiert einem einen ständigen Wechsel und ständige neue Aufgaben und jedes Jahr fängt immer wieder an mit neuen Themen, wo man nicht weiß, wie man sich da heranarbeitet und man muss jedes Jahr neu so ein bisschen angehen und überlegen, wie man das gestaltet.
Dann lass uns mal ein bisschen was zum Thema Glücksspielrecht sagen. Also wenn man über Glücksspiel gerade irgendwie auf Social Media scrollt, was wahrscheinlich auch der ein oder andere, der hier zuhört, ab und zu tut, dann findet man zum einen so Malta-Themen und Zypern und zum anderen auf der Welt irgendwie die USA, wo man mittlerweile auf alles wetten kann. Also auch absurdeste Dinge. In dem Bereich seid ihr ja nicht unterwegs. Ihr macht sozusagen auch staatlich reguliertes Glücksspiel und du dann entsprechend auch Glücksspielrecht im Zusammenhang damit natürlich. Gib unseren Zuhörenden doch mal so ein bisschen einen Abriss, wie das so ungefähr aussieht und was man sich da vorstellen muss.
Ja, also wir vermitteln Lotterien in Deutschland und veranstalten auch Soziallotterien, aber, und das ist ganz klar bei uns immer der erste Prüfpunkt, wir vermitteln oder bieten Glücksspiele nur legal an auf Basis einer Erlaubnis, insbesondere in Ländern, wo man eine Erlaubnis braucht, dann haben wir diese Erlaubnis. Und ja, das ist also das Kernkriterium bei unserem Produktangebot. In Deutschland vermitteln wir Lotterien, die staatlichen Lotterien, die klassischen Lotto 6 aus 49, Eurojackpot an die staatlichen Lotterien in Deutschland. Also die Veranstaltung der großen Lotterien in Deutschland ist eben auch streng reguliert und wird im Monopol veranstaltet. Mhm. Das machen wir nicht. Wir vermitteln diese Lotterien nur im Prinzip wie der Lotto-Kiosk, den man so kennt, aber eben
digital
als Plattform.
Das heißt, ihr sorgt dafür, dass man online Lotto spielen kann?
Genau, genau.
Okay.
Ja, das Unternehmen ist auch eben vor 26 Jahren so gegründet worden, war übrigens auch, einer der Gründer war Jurist oder ist Jurist und das fing eben auch ja ganz innovativ mit dem Gedanken an, man könnte ja vielleicht mal den ein oder anderen Lottoschein auch digital über eine Webseite abgeben und dann an die Lottogesellschaft vermitteln. Ja, dazu, also neben der Vermittlung veranstalten wir auch Lotterien, Soziallotterien heißen die eben auch im Glücksspielstaatsvertrag. Das sind die kleineren Lotterien, das ist eben diese Traumhausverlosung, Traumautoverlosung, Freiheit Plus. Da werden eben nicht die großen Jackpots im Millionenbereich, also 50 Millionen bei Lotto 6 aus 49 oder 120 bei Eurojackpot angeboten, sondern Häuser, also echte Traumhäuser an der Küste, in den Bergen. Oder eben auch echte Autos, wie zuletzt jetzt ein Porsche GT3. Und ja, das kommt eben insbesondere bei jüngeren Kundengruppen deutlich besser an als die ganz großen Lotterien.
Interessant. Das heißt, da ist sozusagen auch im Produktportfolio eine gewisse Kreativität schon möglich. Also diese Traumhausverlosung, die, wie gesagt, die kenne ich. Da habe ich, glaube ich, auch mal irgendwann losgekauft, weil ihr da ja auch zum Beispiel auf Social Media ziemlich präsent seid und dann da so, wie man das halt macht auf Social Media, Menschen da durchführt und so ein bisschen was zeigt und dann nachher sagt, ja, kann man halt gewinnen.
Genau. Das ist halt auch, also die funktionieren auch deutlich besser auf Social Media, weil sie einfach mit Content, mit einem echten Haus, mit einem echten Auto und dann auch einfach, ja, ein bisschen mehr vermitteln als eben nur die Summe mit den vielen Nullen.
Ja, dann gucken wir uns das vielleicht mal ein bisschen an. Also du warst dann ja dabei, als ihr diese Traumhausverlosung ins Leben gerufen habt. Was muss man bei so einem, das ist ja ein Produkt, was er letztlich ja auch sozusagen anbietet, was muss man da aus juristischer Sicht alles bedenken? Was landet da auf deinem Schreibtisch? Das ist ja wahrscheinlich eine ganze Menge.
Ja, also die Rechtsabteilung ist jetzt nicht die Abteilung, die quasi diese ganze Glücksspiel-Compliance auch noch auf dem Tisch hat. Mhm. Dafür haben wir eine Regulierungsabteilung, spricht aber eben auch dafür, dass wir eben in diesem hochregulierten Geschäft unterwegs sind, dass es auch eine eigene Abteilung braucht, die sich wirklich um die sehr, sehr strengen Vorgaben auch in den Erlaubnissen kümmert und dann auch Teil eben der Compliance-Prüfung bei so einem neuen Produktlaunch ist. Daneben kommen dann aber eben auch die Übersetzung dann am Ende dieser glücksspielrechtlichen Themen in den E-Commerce-Bereich, in den Webshop, vertraglich. Das ist dann klassisches Rechtsabteilungsgeschäft, was bei uns landet. Wir sind aber auch, die Überlappungen in diesen beiden Abteilungen sind so groß, dass wir quasi auch wirklich nebeneinander sitzen und natürlich die Themen da sehr cross-funktional und kollaborativ eben arbeiten. Aber ja, bei so einer Traumhausverlosung, das war natürlich zum einen auch spannend, die glücksspielrechtlichen Themen, die Kollegen zu bearbeiten hatten, aber am Ende ein Haus wird in Deutschland immer noch über Notar gekauft. Das ist so ein bisschen schwergängig im E-Commerce. Also es ist jetzt nicht so wie das Geld, was man eben auch elektronisch überweisen kann, sondern das Haus muss nun mal gekauft werden. Das muss erstmal ausgesucht werden, dann müssen wir es bewerten. Dann muss eben der Kaufvertrag auch notariell geschlossen werden. Dann müssen wir auch überlegen, wie machen wir die Gewinnübertragung dann an den Gewinner.
Ja.
Und das sind natürlich alles juristische Themen, die man dann mit einem auch geeigneten Notar, wir haben hier ein super Notariat in Hamburg, die da auch sehr, sehr unterstützend und auch sehr, sehr innovativ unterwegs sind, wie man das möglichst in diesem Massengeschäft dann gut abwickeln kann. Und das waren natürlich dann einfach Themen, die dann in der Rechtsabteilung erstmal landen, wo man da auch erstmal anfängt und sagt, okay, wir müssen unser erstes Haus jetzt im Juni kaufen. Wie machen wir das jetzt eigentlich? Wie kriegen wir das denn so abgebildet, dass das eben auch für diese Veranstaltung E-Commerce tauglich umgesetzt wird?
Warum sagst du Massengeschäft? Weil ihr das immer mal wieder macht, aber ihr habt ja keine 100 Häuser parallel.
Nee, 100 nicht, aber es wird halt immer mehr. Wir haben halt schon mittlerweile, da will ich mich jetzt nicht festnageln, aber die Hauskäufe, das sind dann 6 Stück pro Jahr, auch jetzt mit der Traumautoverlosung. Da müssen wir ja auch ein Auto kaufen. Die Autos, die wir da verlosen, sind jetzt auch keine Autos, die man mal so eben im Autohaus kauft, sondern das ist auch nicht so ganz trivial. Die müssen versichert sein. Man muss dann irgendwie gucken, mit welchem Partner arbeitet man zusammen. Wer kriegt das auch so eben so hin, dass das für unser Produkt passt?
Ja,
das sind halt alles Themen, die wir natürlich in dann auch juristisch in einen Prozess einbinden müssen, der dann auch fürs Business dann praktisch umsetzbar ist, weil die wollen natürlich nicht immer 2 Wochen oder können auch nicht immer 2 Wochen auf irgendwelche Themen warten, sondern das muss natürlich einfach möglichst schnell passieren und möglichst effizient im Hintergrund laufen.
Das bedeutet, da bist du auch so ein bisschen gestaltend tätig und musst wahrscheinlich einfach auch kreative und praktische Lösungen finden.
Genau, ja. Das ist also immer unser Anspruch. Deswegen, das ist auch Teil der Erklärung für die 15 Jahre, weil wir sind halt nicht so eine Stabsabteilung im Hintergrund, die nur Corporate macht, in Anführungsstrichen. Also ich mache schon sehr viel Corporate-Themen, aber unser Team macht sehr viel wirklich in der ersten Linie ganz vorne im Produktdevelopment sind die dabei, um dann einfach möglichst den juristischen Produktteil des Gesamtprodukts eben auch so zu bauen, dass das mit dem E-Commerce-Prozess zusammenpasst.
Wie groß ist dein Team?
Wir sind zu 6.
Oh, das ist ja schon was. Ja. Bei wie vielen Mitarbeitern Pi mal Daumen natürlich nur im Unternehmen?
Wir haben sehr, sehr viel aufgebaut die letzten 2 Jahre. Wir sind jetzt bei 360.
Hey, okay. Das ist aber eine relativ große Rechtsabteilung im Verhältnis. Ja. Also ich denke immer so an, liebe Grüße, derjenige, der hier zuhört, weiß, wer gemeint ist. Das ist ein Automobilzulieferer mit 800 Mitarbeitern und eine Ein-Mann-Rechtsabteilung. Das gibt es halt auch immer noch.
Ja. In der Tat. Also ich bin da auch immer so ein bisschen das am Hinterfragen. Bei uns ist es allerdings dem geschuldet, dass wir halt eben in diesem hochregulierten Bereich unterwegs sind, dass die Produkte dann doch sich unterscheiden. Das heißt, wir können jetzt nicht skalieren mit einem Produkt, das zumindest immer die gleichen rechtlichen Themen hat. Und diese Produktentwicklung ist es vielleicht auch, die einfach eine juristische Beratung dann doch auch durch den Menschen erfordert und eben nicht rein skaliert. Also anders gesprochen, ich habe jetzt auch nochmal neu geguckt, was bei uns so die KPIs und die Tools eben sagen. Und das ist natürlich unser Hauptgeschäft, die Lotterievermittlung. Die ist gar nicht so intensiv in der juristischen Beratung. Mhm. Da, wo die juristische Beratung hingeht, sind die neuen Produkte.
Ja, klar.
Also da sind die meisten Verträge, da sind auch die meisten Tickets am Ende. Also am Ende ist es das, diese Innovation, neue Produkte zu entwickeln in einem hochregulierten Markt. Dann sind wir eben auch börsennotiert, also die Kapitalmarktregulierung kommt eben auch noch dazu. Wir haben halt natürlich auch die entsprechenden Gremien, Aufsichtsrat, Vorstandssitzungen, das muss dokumentiert werden. Daraus rechtfertigen sich dann die 6 Personen. Ich habe auch mal gedacht, wir können vielleicht zu viert mit KI und Tools das Ganze abwickeln. Aber das würde dann schon auf die Geschwindigkeit gehen, muss man schon sagen. Also wir brauchen insbesondere die Menschen für die Geschwindigkeit.
Ah, jetzt wird's aber interessant. Das ist ja ein interessanter Satz. Vielleicht nutzen wir den direkt als Überleitung auch zum ganzen Digitalisierungs- und Transformationsthema. Also ihr seid als Rechtsabteilung ja genau wie die ganze Kanzleiwelt und naja, in der Verwaltung und Justiz ist man noch nicht ganz so weit, gerade natürlich dabei, sich zu digitalisieren. Nein, ihr seid digitalisiert, aber es ist durch KI eine weitere Transformation. Ich glaube, so muss man eher sagen. Ne? Und du sagst trotzdem, aber für den Speed braucht man den Menschen. Das ist jetzt kontraintuitiv, wenn man sich mal vielleicht anfänglich auch aus Sicht jetzt eines Berufsanfängers oder einer Referendarin mit KI auseinandersetzt, denkt man doch, nee, durch KI geht doch gerade alles schneller.
Ja, das stimmt beides am Ende, aber am Ende muss ich an 2 Punkten ja immer sicherstellen, dass die Qualität stimmt. Das heißt, das ist einmal beim Input, sei es Prompting, sei es eben Sachverhaltsanalyse, Aufbereitung, sei es eben auch die Datenbasis, auf der dann KI oder Workflows aufsetzen. Und natürlich den Output, den muss ich dann am Ende nochmal zumindest verstehen. Mhm. Und da ist jetzt auch gerade sehr konkret und auch ganz frisch meine Erfahrung, dass mit KI kann man sehr viel komplexe Themen nebeneinander bearbeiten, aber am Ende braucht es immer noch den Mensch, der das Ganze organisiert, zusammenhält und am Ende auch nochmal verifiziert, dass man eben diesen sogenannten AI-Slop identifiziert und dann am richtigen Moment sagt, Moment, stopp, hier halten wir das nochmal an und schauen uns das eben nochmal an. Und was eben die Geschwindigkeit eben bei der Produktentwicklung angeht, haben wir noch nicht, also sehe ich auch noch keine Lösung, wie man jetzt einen Self-Service bei solchen Produkten anbieten könnte, wie wir es eben haben, dass wir sagen, dass man sich jetzt das Produkt mit einem KI-basierten Self-Service baut und das dann eben regulatorisch und was die Compliance angeht, wirklich sicher ist. Das kriegen wir derzeit nicht mit. Und da sehe ich auch nicht, dass wir das jetzt in den nächsten 3, 4, 5 Jahren mit KI eine ausreichende Qualität hinbekommen.
Da brauchst du den Menschen.
Genau.
Ja. Genau. Dann aber Stichwort Self-Service, vielleicht damit man da nochmal einen Einblick hat. Was meinst du damit? Was ist das rechtliche Self-Service sozusagen innerhalb des Unternehmens?
Hauptsächlich bei uns im Vertragsmanagement. Das heißt, wir haben 650 Workflows pro Jahr jetzt etwa aktuell, die mehr oder weniger über einen Self-Service erstellt werden. Das sind verschiedene Vertragstypen. Der einfachste ist natürlich der klassische NDA, den wir gar nicht mehr sehen. Da guckt auch kein Jurist mehr drauf. Das ist auf Template-Basis, wird das erstellt und dann am Ende auch unterzeichnet und automatisch abgelegt. Aber dann gibt es eben auch ganz viele Verträge wie Softwareverträge, Influencer-Marketing-Verträge oder eben jetzt auch ein bisschen komplizierteren Bereich, die Beauftragung von freien Mitarbeitern. Da haben wir halt einen relativ strengen Compliance-Prozess eingebunden, der eben sicherstellt, dass die Scheinselbstständigkeit Compliance da gewahrt wird. Mhm. Und das sind Prozesse, die über einen Self-Service laufen und die Rechtsabteilungen sehr wesentlich entlasten. Also Pi mal Daumen gehen wir davon aus, dass das eine komplette FTE pro Jahr.
Also eine Vollzeitstelle.
Eine Vollzeitstelle einspart, aber wir sparen die nicht ein, sondern diese Vollzeitstelle müssen wir nicht eben mit diesen Themen beschäftigen, sondern die kann sich eben um die Produktentwicklung zum Beispiel kümmern oder eben das Datenschutzprozesse oder eben KI-Compliance, dass das eben auf einem Level ist, dass wir da auch möglichst weiterhin schnell unterwegs sind und nicht 6 Monate brauchen, um eine Entscheidung zu treffen, ob wir das eine oder das andere machen.
Das bedeutet, da ist gar keine KI erstmal drin, nur zum Verständnis. Das sind Templates und dann kann die Fachabteilung hingehen und sagen, ich brauche ein NDA, kriegt das NDA, fertig.
Ja, genau. Nee, da ist überhaupt keine KI drin. Das ist, die KI wenden wir derzeit in den Bereichen vielleicht noch ein bisschen manuell an. Das heißt, wenn eine Vertragsprüfung dann doch mal bei uns auf den Tisch kommt, weil eben eine besondere Non-Standard-Klausel da verhandelt werden muss, dann benutzen wir dann die KI, aber außerhalb des Vertragsmanagements. Ist auch was, wo ich sage, das würde ich jetzt mal erwarten langsam, dass im Vertragsmanagement dann diese automatische KI dann auch mit angeboten wird.
Ja.
Ist bei unserem Tool aber derzeit noch nicht so ideal drin, muss ich
aber
sagen.
Aber das ist ja interessant, denn wir hatten zumindest noch so letztes Jahr immer gerade das NDA-Beispiel, insofern spannend, dass du das erwähnst, als Paradebeispiel von eigentlich allen so Legal-AI-Anbietern. Ja, da machst du mit einem Klick dein NDA. Also zum einen ist ein NDA so komplex nicht, du musst es nicht so häufig ändern und wie dein Beispiel zeigt, geht es halt auch einfach ohne KI auf den klassischen deterministischen Weg, indem du dir halt ein Template nimmst und gut ist.
Ja,
okay. Aber das nur so zum Verständnis vielleicht am Rande an der Stelle. Wenn du jetzt sagst, ihr seid in so einer Transformation gerade drin, wie sähe denn dann ein ideales Angebot der Rechtsabteilung fürs Unternehmen aus? Also was sind da noch so Themen, wo du Optimierungsmöglichkeiten siehst?
Ja, also grundsätzlich schauen wir uns natürlich erstmal ganz im Eigeninteresse an, Wo sind hochvolumige, repetitive Fragen, die wir immer wieder beantworten müssen, die uns ablenken von anderen Themen und das ist meistens, das korreliert meistens. Wo ist das Business eigentlich an einer sehr hohen Geschwindigkeit interessiert und möchte nicht 2 oder 3 Tage warten auf eine Antwort, die vielleicht gar nicht so schwierig ist, aber die halt wichtig ist, dass wir zum Beispiel Werbemittel nochmal uns anschauen, dass die den glücksspielrechtlichen Bestimmungen eben entspricht. Das muss natürlich immer schnell gehen, aber manchmal sind dann die Details dann doch wieder so komplex, dass man eigentlich nochmal 2, 3 Stunden irgendwie drauf gucken müsste, wie auch immer. Und wir gucken uns schon eben an, wo kommen repetitive, ähnliche Themen und wie können wir die im Idealfall effizienter gestalten, eben für beide Parteien, dass es eben schneller geht und wir auch nicht so viel abgelenkt werden und da möglichst einfach die Antworten geben können. Und das ist erstmal der Grundsatz und da haben wir so ein größeres Thema, wo wir derzeit auch sagen, das haben wir noch nicht gelöst, da sind wir auch noch nicht so, dass das jetzt schon perfekt gelöst ist, aber wir haben zumindest das als Priorität identifiziert, was wir in den nächsten 6 Monaten gelöst haben wollen, eben dass wir das Intake in der Rechtsabteilung von so einem aus unserer Sicht schon wieder alten System, wie zum Beispiel irgendwelche Ticketsysteme, Jira, die wir hier im Unternehmen haben, aber die uns einfach nicht mehr zeitgemäß vorkommen und wir jetzt gesagt haben, das ist kein Thema, was wir jetzt noch wirklich angehen wollen auf der Basis, sondern wir setzen darauf, dass wir jetzt mit solchen Tools wie eben Claude und der Möglichkeit, dass Juristen jetzt auch coden können, ohne dass sie coden können müssen, dass wir dort eben so eine Art Multi-Channel-Intake-System uns selbst bauen möchten, was dann die üblichen Channel, die halt auch unsere Kunden im Unternehmen einfach nutzen intuitiv, dass sie die weiter nutzen können und aber, dass uns ein Tool diese Sammlung von rechtlichen Fragen abnimmt und das uns in einem Dashboard oder wie auch immer in einem eigenen Ticketsystem meinetwegen anbietet, sodass wir intern gut arbeiten können, dass wir auch nicht Sachen doppelt bearbeiten, dass wir Sachen konsistent bearbeiten und dieses System, das dann auch wieder ausspielt in die jeweiligen Kanäle als Antwort und dann im Idealfall auch auf Basis der Antworten dann auch dynamisch die Datenbasis, also die Guidance im Unternehmen auch entsprechend anpasst, sodass man dann quasi wie so ein Zyklus hat, der sich dann immer weiter selbst verbessert. Das ist so das Zielbild,
ja.
Aber eine Kollegin, die bei uns eben die Legal Operations macht, wesentlich schaut sich das an, die ist sehr zuversichtlich und ja, immer wenn wir miteinander sprechen, haben wir beide leuchtende Augen und wollen eigentlich das als Hauptsache in unserem Job machen. Mhm. Geht leider nicht immer, aber wir sind da zuversichtlich, dass man das halt hinbekommt.
Also sprich, wenn dir jemand über Slack oder Teams oder was auch immer ihr da intern nutzt, schreibt, würde die Person dann auch darüber irgendwann eine Antwort bekommen, damit das kein Medienbruch sozusagen ist.
Genau, genau, das ist das Ziel.
Ja.
Weil das ist halt so ein bisschen das Thema, was wir halt erkannt haben. Wir könnten jetzt mit einer Guidance oder mit einer Vorgabe ins Unternehmen gehen und sagen, also alle rechtlichen Fragen nur noch über Jira.
Mhm.
So, das haben wir uns überlegt, ob wir das machen. Also das Ticketsystem ist auch soweit fertig, aber wir haben uns alle dann angeguckt und gesagt, dass wir das nicht für den richtigen Weg halten, insbesondere jetzt, also vor einem Jahr hätte ich oder vor 2 Jahren hätte ich noch keine Lösung dafür gehabt, wie man das jetzt umsetzen kann. Nur jetzt mit Cloud und N8N oder eben auch Tools wie Lovable kann man sich halt wirklich mit so einem großen Baukasten die Themen dann durchaus auch mal selbst bauen. Und ja, wir sind da zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Ja. Müssen wir dann nochmal drüber sprechen, wenn es dann auch soweit ist.
Also, ihr habt es hier im Podcast zuerst gehört. Ich glaube, N8N oder N8N ist hier vor einem guten Jahr das erste Mal gefallen, als Tipp, wenn man sich mit KI auseinandersetzen will. Sehr, sehr schön zu sehen, dass das sozusagen jetzt auch nochmal von dir validiert wird als Tool, was ihr euch anschaut. Und also für diejenigen, die nicht so tief drin sind, N8N ist ein Visualisierungstool für verschiedene Prozesse und Workflows. Kannst du auch KI-Agenten mit visualisieren und hast den riesen Vorteil, dass du halt sehr genau siehst, geht eigentlich immer von links nach rechts, sondern vorne ist der Intake, dann macht der Agent irgendwas, dann kommt was Deterministisches und wenn es kaputt geht im Bauen, weißt du immer, wo es kaputt geht. Und das ist eben für Menschen, die nicht coden, jedenfalls nicht von ihrer Ausbildung her, sehr einfach, um zu verstehen, wo es gerade hakt, ne?
Ja, genau. Weil das ist halt auch aus meiner Sicht für Juristen einfach diese, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich bin manchmal richtig, ja, begeistert, dass ich diesen Moment erleben kann. Weil ich finde auch, Juristen haben einen großen Vorteil. Wir können präzise formulieren.
Ja.
Das ist ja nichts anderes als Coden auch. Nur wir müssen keine Computersprache mehr lernen, sondern wir können eben mit der deutschen Sprache oder englischen Sprache, mit der Menschensprache, mit dem Computer sprechen. Deswegen glaube ich auch, dass Juristen in dieser KI-Transformation sehr, sehr im Vorteil sind, weil sie in der Lage sind, da jetzt eben durch die Tools, eben auch durch ihre Ausbildung her, glaube ich, relativ effizient und schnell umzugehen, lernen umzugehen und eben die Möglichkeiten und auch die Anforderungen an unseren Beruf ist, es geht auch in die Richtung, dass wir das alles können müssen. Das ist wie die Textverarbeitung.
Ja,
spannend. Da kommen wir nicht drum rum.
Führt uns zur abschließenden Frage, wenn man das jetzt spannend fand und man will vielleicht bei euch mal eine Wahlstation machen, geht das?
Das geht, ja.
Oder ihr sucht gerade mal irgendwie zum Berufseinstieg jemanden oder eine Elternzeitvertretung, was halt so passiert in den nächsten Monaten und Jahren. Worauf achtest du bei Juristinnen und Juristen, die bei dir im Bewerbungsgespräch sitzen?
Also bei uns ist Teamfit und Cultural Fit im Unternehmen erstmal ganz, ganz wichtig. Jetzt neben der Ausbildung und der Qualifikation ist es halt sehr wichtig, dass man in diesem Umfeld hier bei uns sich wohlfühlt, weil wir einfach also bei uns wird halt diese Innovation, diese Agilität, das sind zwar so Buzzwords, aber das ist wirklich in diesem Unternehmen in der DNA drin. Was ich ja auch eingangs sagte, manchmal ist es sehr anstrengend, manchmal wünscht man sich auch mal Tage und Wochen, die so ein bisschen geplant und nach Routine ablaufen, aber die gibt es hier eigentlich fast nie. Da muss man Lust drauf haben. Also man muss eigentlich auch sich nicht zu schade sein für Dinge, wo man jetzt sagt, okay, das muss halt jetzt auch mal gemacht werden. Aber dann ist halt auch jetzt neuerdings eben auch ganz wichtig, diesen sogenannten Legal Ops Mindset, weil ich würde da sagen, oder zumindest vor 2, 3 Jahren haben wir auch noch gesagt, dass wir eine dedizierte Legal Operations oder Legal Engineer Stelle benötigten. Auch das würde ich jetzt sagen, ist mit Cloud und mit den Möglichkeiten, die man jetzt hat, so ein bisschen stelle ich das in Frage. Im Moment würde ich sagen, brauchen wir das nicht, sondern wir brauchen bei jedem in unserem Team ein Legal Ops Mindset, auch bei mir, auch bei unserem Vorstand, beim CFO. Das ist bei uns auch die Ansage, das muss wirklich bei jedem im Kopf muss dieses Ops Mindset sein, dass man mit Workflows seinen Job hinterfragt. Was man täglich tut, wenn man es zum dritten Mal gemacht hat, muss der Reflex sein, ich gucke mir an, dass ich das irgendwie in einen Workflow packe und irgendwie automatisiere. Wenn das nicht da ist, wäre das bei uns eine Red Flag, dann würde es nicht weitergehen.
Ich habe auf dem Weg hierhin im Taxi ein Telefonat geführt, wo ich gesagt habe, ich glaube, Legal Engineering ist heutzutage keine Rolle mehr, sondern zu 90% ein Skill. Und nur noch, wenn du wirklich advanced Sachen baust, brauchst du vielleicht jemanden, der sich da aber dann ganz krass tief mit auskennt. Und da musst du dir überlegen, ob das ein Jurist ist oder ein Machine Learning Engineer, der im Jura-Kontext dann arbeitet. Weil diese letzten 10% ist die Frage, ob du da dann als Jurist auch überhaupt reinkommst. Super spannend.
Ja. Würde ich genau so sehen. Das ist auch das, was wir uns jetzt vorgenommen haben. Wir wollen irgendwie versuchen, uns auch zu zwingen, neben dem Tagesgeschäft dass jeder irgendwie 2 halbe Tage im Monat wirklich rauszieht und einfach mal was baut. Weil ich habe jetzt auch schon die ersten wirklich Themen und gerade die Aufgaben, die wirklich immer so, wo man sagt, oh, die schiebt man gerne mal nochmal irgendwie nochmal eine Woche weiter, weil sie einem keinen Spaß machen. Ja. Wenn man sich dann mal 2-3 Tage hinsetzt und diese Aufgaben automatisiert, dann werden diese eigentlichen Aufschieberaufgaben auf einmal wirklich zu einem Aha-Moment, der einem jedes Mal wieder Spaß macht, weil man das dann per Knopfdruck erledigen kann und insbesondere die Qualität auch noch viel besser ist, weil man die Maschine das halt in dem Fall meistens besser kann, wenn das diese, insbesondere diese formalen Themen sind, wie nochmal Dokumente reviewen, Protokolle schreiben und so weiter und so fort. Das kann halt die Maschine viel, viel besser. Deswegen kann ich das auch immer nur meine eigene Erfahrung da oder zumindest Erfahrung nutzen, dass man das einfach immer wieder probiert, aber sich eben auch dazu zwingt, das Thema hier und da mal neben dem Tagesgeschäft anzugehen.
Wie schafft man das abschließend, neben dem ganzen Kanon der juristischen Staatsexamina da irgendwie hinzukommen, wenn man noch in der Ausbildung ist?
Ja, ich kenne jetzt die aktuelle Ausbildung nicht mehr ganz so gut. Ich würde aber erwarten, dass KI und Workflow und Legal Ops noch kein Teil des Studiums ist.
Ich befürchte, du kennst die ganz gut, weil sich da nicht so viel geändert hat.
Ja. Ist aber vielleicht auch gar nicht so notwendig, weil ich glaube, auch da können halt die neuen Tools, was ich ja eben sagte, das ist die Menschensprache. Man kann sich ja Claude für 20 Euro im Monat nutzen, kann für 20 Euro im Monat Claude nutzen und am Ende sich mit Claude oder mit einem anderen Tool oder auf YouTube am Ende das alles selbst beibringen. Also das, glaube ich, ist ja auch eben das Schöne, dass diese Technologie eben sich selbst erklärt.
Mhm. Vielen herzlichen Dank, Carsten. Das war sehr, sehr praxisnah und sehr spannend und ich glaube, da steckt für viele, sei es als Inhouse-Jurist, sei es aber auch in anderen Rollen, eine ganze Menge guter Rat drin.
Vielen Dank, hat mir super Spaß gemacht.
Ebenso, ciao.
Tschüss.